Ja, wir haben den letzten Dienstag, Pfingstdienstag, einen begeisterten Church Visionsabend dürfen haben miteinander. Danke an allen, die noch da gewesen sind. Und wir haben, ich glaube, noch mal so ein bisschen Meilenstein gesetzt für unsere Zukunft als Church, vor allem auch für das Miteinander von Generationen, dass wir auch noch mal wieder das betonen, dass es bei uns wirklich nicht einen Generationenwechsel gibt in der Kirche. In der Leitung wird es einen Generationenwechsel geben, aber Kirche heisst Generationen miteinander. Und der Challenge, dass sich junge Generationen und ältere Generationen beide dürfen wohlfühlen, der Challenge haben wir angenommen in der Leitung und wir sind da voll dran. Und wir danken auch allen zusammen, die das Mitwirkungsblatt ausgefüllt haben. Das ist ein riesen Big und wir haben viel Arbeit haben wir gesehen. Danke euch vielmals, wo ihr euch mit eingegeben habt, wo ihr das, eure Meinung dazu gesagt habt, zu verschiedenen Bereichen. Und wir werden sicher am einen oder anderen anrufen, und, aber vor allem werden wir daran arbeiten und werden euch immer wieder ein bisschen informieren, wo wir da stehen und was aus diesen Mitwirkungszetteln heraus gewachsen ist oder was gerade dran ist. Danke euch nochmal viel mal für den letzten Dienstag. Sehr cool, dass wir miteinander so dürfen die Church bauen. Jetzt steigen wir ein in eine neue Serie, sie heisst Antiochia, und ich nehme euch mit in eine ganz besondere Stadt. Die Stadt Antiochia, die ist im Norden von Syrien, am Fluss Orontes, wo die war. Sie hat zum Römischen Reich gehört, Hauptstadt von der römischen Provinz Syrien ist das gewesen. Und an dem Ort, wo das die Stadt war, da hat es heute auch eine Stadt, nicht mehr ganz so eine grosse Stadt, eine türkische Stadt, die steht Antakya. Also nicht, ob wir das schon mal irgendwie dieser Stadt begegnet sind. Wir reden über Antiochia, das ist die antike Stadt, die dort war, zur Zeit der ersten Christen. Es haben schätzungsweise knapp eine halbe Million Menschen dort gelebt. Das heisst, es war eine riesige Stadt, die drittgrösste Stadt im Römischen Reich. Nach Rom und Alexandria ist Antiochia gekommen, als eine mega Weltstadt. Im Vergleich Jerusalem vielleicht knapp 100.000 Einwohner gehabt. Also Antiochia ist doch eine rechte Weltstadt gewesen. Sie hat viele Möglichkeiten geboten, sehr lukrativ gewesen für Geschäftsleute. Moralisch eher ein bisschen zweifelhaft, oder? Also geistlich gesehen, das können wir sogar sagen, ist eine dunkle Stadt gewesen. Wenn ihr so zwei Sachen wollt, also Vergnügen, Geld verdienen, Spass haben, sehr gut, Gott, weniger. Das ist so ein bisschen die Gleichung, die man aufstellen kann über dieser Stadt Antiochia. Aber eine Weltmetropole, bekannte Handelsstraßen von Mesopotamien, von Kleinasien, Israel, alles ist hier zusammengekommen in diesem Antiochia. Und entsprechend hat es ganz viele verschiedene Völkergruppen gegeben, die dort gelebt haben. Unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Sprachen sind geredet worden, unterschiedliche Religionen auch, unterschiedliche Götter sind angebetet worden, unterschiedliche Lebensstile. Und darum sagt man in Antiochia, es ist manchmal auch ein bisschen chaotisch gewesen. Man hat sich nicht an irgendetwas orientieren oder heben, sondern alles war okay gewesen und alles hat Platz gehabt in dieser Stadt. Da sind also Leute, Griechen, Römer, Syrer, Juden, viele andere Volksgruppen auch. Und das hat etwas ausgemacht mit dieser Stadt. Und in dieser Stadt hat Gott etwas gemacht, das die Welt verändert hat bis zum heutigen Tag. Und ihr werdet diese Stadt wirklich gern überkommen. Vor allem werde ich sagen, so wie die Gemeinde war, die in Antiochia entstanden ist. Es wäre cool, wir könnten auch so eine Gemeinde sein. Die Gemeinde in Antiochia war auch so ein Meilenstein in der Kirchengeschichte. Und es hat auch viel mit dieser Multikulti-Gesellschaft zu tun, die dort war. Wir gehen aber ein paar Jahre zurück in die Gründung der ersten Kirche. Das wissen wir, die ist in Jerusalem gegründet worden, die erste Kirche. Ausschließlich ist das eine Kirche gewesen, wo Juden zum Glauben gekommen sind an Jesus. Also da hat es nicht Menschen gehabt aus anderen Nationen, es sind eigentlich nur Juden gewesen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus. Jesus selber ist ja ein Jude gewesen, die Apostel sind Juden gewesen und die Gemeinde in Jerusalem war eine Gemeinde mit Juden, die zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und das hat auch damit zu tun, dass die ersten Christen nicht gedacht haben, das ist eine neue Religion, die da entsteht. Sondern für sie war der Glauben an Jesus die Erfüllung von dem, dass man den Juden nämlich den Messias vorhergesagt hat. Und für sie war Jesus der Messias, was er natürlich auch war. Und darum war für sie wie eine Fortsetzung von ihrem Glauben und unverständlich, dass eigentlich Messias auch könnte für Menschen kommen sein aus anderen Religionen, anderen Nationen. Also dass exklusiv Juden, Messias, unser Messias, der Messias für die Juden, das war ganz tief in den Herzen von den Menschen dort. Auch von den ersten Christen natürlich. Und ein bisschen darf es uns verwundern, weil Jesus hat nämlich so Sachen gesagt, wie dass er nicht nur für die Juden ist, sondern dass es für alle Menschen ist, das Evangelium. Zum Beispiel Matthäus 28, 19, da hat er sogar den Auftrag gegeben und gesagt, hey, geht hin in alle Welt, in alle Nationen und macht Menschen zu meinen Jüngern. Aber das ist irgendwie vermutlich denen ein bisschen an den Ohren vorbei oder vielleicht haben sie gedacht, ja, da haben wir dann noch ein Problem oder so. Ich weiß keine Ahnung, wie das geht, weil der Messias ist ja eigentlich für die Juden da. Das war so tief drin gewesen. Und es hat auch so eine Kluft gegeben zwischen Juden und Nicht-Juden. Das jüdische Gesetz, das sie gelebt haben, das war natürlich sehr extrem und für Nicht-Juden unvorstellbar, wie man überhaupt sich an das Gesetz könnte halten. Vor allem an verschiedene einzelne Sachen, Reinheitsvorschriften zum Beispiel. Das war eine jahrhundertelange Tradition, auch von dass sie sich abgesondert haben, das jüdische Volk gegenüber den anderen Völkern. Sie waren das auserwählte Volk. Und man hat normalerweise keine Gemeinschaft gehabt mit Menschen aus anderen Religionen, vor allem nicht Tischgemeinschaft. Tischgemeinschaft ist ganz etwas Spezielles, Heiliges für die Juden. Und das hat natürlich das Gefühl verstärkt oder die Haltung verstärkt. Der christliche Glaube ist exklusiv für Juden. Respektive Jesus ist der exklusive Erlöser, der Messias für die Juden. Und da ist ein entscheidender Durchbruch passiert und da hat sich ein römischer Hauptmann, Cornelius, hat sich mit dem jüdischen Glauben angefreundet. In der Bibel wird der Titel erwähnt, also die Bezeichnung steht in der Bibel, er ist gottesfürchtig gewesen. Also ein Römer, nicht Jude, gottesfürchtig gegenüber dem Gott der Juden und da ist etwas Spezielles passiert. Vor allem hat er immer mehr wissen und das mit Jesus hat ihn auch interessiert und voll hat er die Idee gehabt, der römische Hauptmann, jetzt schicke ich ein paar Leute, da gibt es einen Petrus, der kommt auch recht gut raus mit der ganzen Jesus-Geschichte und ich sage dem, der Petrus, er soll mal zu mir kommen. Und er hat Boten losgeschickt, das war nicht so weit, gewesen, das sind beide an der Küste gerade ein bisschen gewesen, und 40 Kilometer, der eine in Joppe, Petrus in Joppe, er in Caesarea. Also haben sie einen Boten losgeschickt und gesagt, bring den Petrus da hin, er soll zu mir kommen. Der Cornelius hat das nicht ganz von sich aus gemacht. Der Cornelius war eigentlich so in einer Notlage hinein, mit dem Glauben an den Gott, mehr Wissen. Und da hat er eine Vision gehabt in der Nacht. Und da ist ein Engel gekommen und hat zu ihm gesagt, hey, gang und lad doch den Petrus ein. Und er hat den Petrus eingeladen und der Petrus hat ein grosses Problem gehabt. Jetzt, normalerweise gehe ich auch gar nicht in ein Haus von einem Heid. Heiden sind alles, was nicht Juden waren, sind Heiden gewesen. Normalerweise mache ich das nicht. Im Idealfall betrete ich so ein Haus nicht und jetzt müsste ich das machen. Und er hat nicht gehen wollen. Und ihm hat sich alles gesträubt und Gott hat gefunden, dann geben wir doch an Petrus auch noch mal eine Vision. Wenn wir schon mit Cornelius einige haben, jetzt führen wir die zwei Männer mal zusammen und hat dem Petrus auch eine Vision gegeben. Und die Vision, da hat er ein grosses Tuch gesehen, das runtergekommen ist mit ganz vielen verschiedenen Tieren drin. Und das sind reine und unreine Tiere gewesen. Das heisst, Juden haben nicht jedes Tier einfach gegessen, das lustig ausgesehen hat, oder? Sondern die haben ganz klare Vorstellungen gehabt, ist es ein reines Tier oder ein unreines Tier? Unreine Tiere werden nicht angelangt, werden nicht gegessen. Und dann hat er in der Vision das durchgesehen, das runterkommt, und da hat es ganz viele unreine Tiere drin gehabt. Und dann hat er eine Stimme gehört, Apostelgeschichte 10, 13 und 15. Nun hört er eine Stimme, auf, Petrus, schlachte und iss. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und der Petrus hat etwas sofort gewusst, da geht es jetzt nicht einfach nur ums Essen, sondern da geht es um seine Haltung, die er hat gegenüber Menschen, die nicht Juden sind. Wo er sagt, da gehe ich nicht ins Haus hier, mit denen habe ich keine Tischgemeinschaft. Und die Aufforderung von dieser Vision ist eigentlich, mach da drin keinen Unterschied. Wenn ich Gott etwas als rein bezeichne, wenn ich einen Mensch als rein bezeichne, dann ist er Mensch. Petrus hat das verstanden und er sagt das im Vers 28, Apostelgeschichte 10. Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. tiefe Erkenntnis, die er hatte. Was hat Petrus gemacht? Er ist zu dem Cornelius hingegangen natürlich, hat ein paar Leute noch mitgenommen, ist in das Haus von dem Heidi gegangen und hat dort eine Gemeinschaft gehabt mit dem und hat das Evangelium predigt. Und das ist, Menschen sind zum Glauben gekommen, der Cornelius ist zum Glauben gekommen, viele Leute, die da waren, sind zum Glauben gekommen und er hat einfach weiter predigt. Das war richtig ein cooler Flow gewesen, den er drin hatte. Und dann plötzlich, für alle sichtbar, der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist kommt ins Leben von diesen Menschen. Und ich gehe davon aus, dass das auch mit Manifestationen zu tun hat, dass für jeden klar war, hey, die kommen jetzt den Heiligen Geist über. Und da steht Apostel 10, 44 und 45. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wird. Versteht ihr, für die Christen klar war, es gibt keinen Unterschied mehr. Kein Unterschied mehr, ob ein Jude zum Glauben kommt oder ein Heide, ob von einer anderen Nation zum Glauben kommt. Die kommen alle den Heiligen Geist über. Und das ist für uns vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Das ist ein Merkmal, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er den Heiligen Geist überkommt. Ob das mit Manifestationen zu tun hat oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber die Bibel verspricht ja das. Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir von neuem geboren durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist lebt in uns. Und das ist da sichtbar gewesen, das haben sie gesehen. Und für sie ist klar gewesen, wir dürfen nicht Menschen von unserer Church-Gemeinschaft ausschliessen, wenn sie in die Gemeinschaft von Gott aufgenommen werden. Eine krasse Bestätigung von dem, was der Petrus schon in seinem Herzen gewusst hat, was jetzt da passiert ist. Vers 47, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und das hat einen Ruck gegeben durch die Christenheit, was da passiert ist bei dem Cornelius in dem Haus. Das hat richtig eine neue Bewegung gegeben, die Erkenntnis, dass Jesus nicht einfach nur der Messias für die Juden ist, sondern für alle Menschen. Und das ist auch der Moment gewesen, wo das Evangelium sich angefangen hat auszubreiten über die jüdische Community hinweg, wo das Evangelium weitergegangen ist, plötzlich interessant worden ist für andere Menschen. Und wir lesen tatsächlich ein Kapitel später in der Bibel, wie die Gemeinde in Antiochia entstanden ist. Die ist entstanden eigentlich aus einem Schicksalsschlag heraus, nämlich der Stephanus in Jerusalem, der ist gesteinigt worden. Und da haben viele Christen haben Angst gehabt und haben sich verteilt und verstreut und sind geflüchtet, haben müssen flüchten auch. Und da sind auch Leute auf das Antiochia gegangen. Und in Antiochia ist dann so die erste Gemeinde entstanden, wo eigentlich dann auch Menschen zum Glauben gekommen sind, die eben nicht Juden gewesen sind. Weil die Juden von dem erzählt haben, wie sie das gelebt haben, für ihren neuen Glauben an Jesus. Und es ist so weit gegangen, dass sie am Schluss noch Hilfe gebraucht haben und sie haben den Paulus noch geholt oder Barnabas ist da gewesen. Und es ist eine riesige Gemeinde daraus entstanden in dem Antiochia und speziell an dieser Gemeinde ist eine internationale Gemeinde gewesen. Multikulti aus verschiedenen Glaubens-Background sind die Leute gekommen, aus verschiedenen Ländern sind die Leute in dieser Gemeinde gewesen. Das Evangelium hat sich ausbreitet in Antiochia über die Grenzen, wo die Juden sich im Kopf hatten, Jesus ist der Messias der Juden. Und ich sage immer, es ist die Stadt, wo einfach das Evangelium alle Grenzen gesprengt hat. Die Grenze, die die Juden im Kopf hatten, für wer das Evangelium ist, für wer es nicht ist. Die Grenze über Nationen, das war auch der Startpunkt der Weltmission Antiochia. Bis zu dem Moment an, war wirklich in den Köpfen Evangelium für die Juden. Klare Vorstellungen, oder? Und plötzlich ist das alles gesprengt worden. Ein Hotspot. Es ist ein Hotspot entstanden für das Evangelium für die ganze Welt. Ich liebe Antiochia wirklich. Das ist so eine coole Stadt, was da passiert ist. Und ich habe mir überlegt, wenn wir das auf uns übertragen, dann müssen wir uns vielleicht auch mal ehrlich fragen, haben wir vielleicht auch so Grenzen gesetzt? Wo wir sagen, so wie die Juden haben ja das Evangelium mit den Händen bekommen, oder? Und die Juden müssen bereit sein, das Evangelium aus den Händen rauszugeben, weiterzuverteilen. Und was ist mit uns? Wir haben auch das Evangelium in unseren Händen. Haben wir vielleicht unseren Köpfen auch so Grenzen, dass wir denken, hey, für den ist das Evangelium und für den ist das Evangelium nicht? Haben wir so Vorstellungen, mit wem reden wir über den Glauben? Wer könnte sich denn für den Glauben interessieren, wer nicht? Vielleicht hast du noch nie mit dem Chef über den Glauben geredet, weil du im Kopf so eine Grenze existiert hat. Der interessiert sich eh nicht für den Glauben. Und da gibt es so eine Stadt, wo so ein Vorbild ist, wo einfach Grenzen gesprengt werden. Da gibt es nicht mehr Vorstellung, für wer ist das Evangelium, für wer ist das Evangelium nicht. Wem trauen wir zu, dass das Evangelium uns im Herzen kann Fuß fassen? Was ist mit deinem Nachbar? Was ist mit jemandem, der du im Zugabteil begegnest? Denkst du, hey, wow, ich habe das Evangelium in meinen Händen und das ist eigentlich für ihn, weil es ist für alle Nationen, es ist für alle Menschen. Es schließt niemand aus. Kollegen im Sportclub, im Fitness. Mit welchen Menschen reden wir über den Glauben? Mit welchen nicht? Wo bleiben wir so ein bisschen in unserer Komfortzone? Ihr müsst wissen, für die Juden ist ihren Glauben, der jüdische Glaube oder die jüdische Community, ist eine gewaltige Komfortzone gewesen. Da sind sie sicher gewesen, da ist alles klar gewesen, oder? Und aus dem raussteppen und plötzlich so die grosse, weite Welt, und dann denke ich, wir haben auch so Komfortzonen in unserem Leben, wo wir uns wohlfühlen, über den Glauben zu reden. Oder andere Zonen, wo wir uns vielleicht nicht so wohlfinden. Und ich wünsche mir als Church, 4:30, dass wir eine Kirche sind, die sagen, bei uns wird das Evangelium grenzenlos weitergehen. Ich wünsche mir, dass wir mutig sind. Ich wünsche mir, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Ich wünsche mir, dass wir nicht Grenzen festsetzen, für wer ist das Evangelium. Oder wir gehen ja manchmal noch weiter. Wo glauben wir, dass das Evangelium überhaupt Fuß fassen kann oder nicht? Wer ist denn offen für Jesus und wer ist nicht offen? Und manchmal sind wir so in unserer Vorstellung halt am Grenzen setzen und sagen, okay, da glaube ich nicht, dass die Menschen zum Glauben kommen. Und ich wünsche mir, dass wir Kirche sind. Menschen sind unsere Kirche, also die Grenzen gibt es nicht mehr. Das Evangelium ist wirklich für alle Menschen, für jeden Menschen, den du begegnest. Dass wir so als 4:30 können sagen, genau, das ist ein Hotspot für das Evangelium, oder? Also in der 4:30 ist ein Ort, von da geht das Evangelium raus. Jeder, der aus dieser 4:30 heimgeht heute, nimmt das Evangelium mit und er trägt es mit sich und er ist bereit, das Evangelium weiterzugeben all den Menschen, denen er begegnet. Coole Vorstellung, oder? Was auch interessant war, in der Bibel steht, dass in Antiochia die gläubigen Menschen das allererste Mal als Christen bezeichnet worden sind. Apostelgeschichte 11, Vers 26. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Wir sagen uns alle, wir sind Christen. Das ist richtig so ein etablierter Ausdruck. Aber da ist das erste Mal verwendet worden. Und zwar nicht von den Gläubigen selber, sondern von den Leuten, die die Gläubigen beobachtet haben. Also der Ausdruck Christen, wenn ihr denkt, woher kommt der Ausdruck Christen? Antiochia. In Antiochia das erste Mal haben Menschen, die nicht geglaubt haben, diesen gläubigen Menschen Christen gesagt. Und das hat damit zu tun natürlich, dass das Wort Christ, das ist die griechische Übersetzung von Messias, sind die Menschen, die an Messias geglaubt haben, ist viel griechisch geredet worden, auch in Antiochia, also sind das die, die an den Christus, den Messias, geglaubt haben. Also unter Christen hat man gedacht, das sind die Anhänger von Christus, von Jesus Christus, respektive Menschen, die zu Christus gehören. Und offensichtlich hat man das denen angesehen. Offensichtlich, wenn die irgendwo gewesen sind, haben andere Leute gesagt, das ist ein Christ. Der hängt an dem Jesus, der redet die ganze Zeit von dem Jesus. Ist übrigens nicht selten gewesen, dass man eine Menschengruppe, die spezielle Identifikation hatte, mit einem Anführer oder mit einer Theologie oder mit einer Philosophie, gemäß dem bezeichnet hat. Also Leute, die Anhänger gewesen sind vom Herodes, dann sind Herodianer gewesen, oder die von dem Philosoph Aristoteles, das sind Aristoteleker gewesen. Krasser Name. Also, Menschen in Antiochia sind sich gewöhnt gewesen, dass wenn du merkst, da haben Leute einen speziellen Mann, eine Ideologie, etwas, wo sie dem anhängen, dass man die nach dem bezeichnet tut. Das ist also keine Seltenheit gewesen. Und darum hat man dann den Namen Christen genommen. Das sind die Christen, die hängen an dem Jesus Christus an, die reden von dem Jesus Christus, die haben ihre Identität in dem. Du kommst eigentlich nicht an denen vorbei, ohne dass die irgendetwas von dem Jesus erzählen. Also drum sind das Christen, wie sie an dem Jesus Christus hängen, ständig von ihm reden. Übrigens, der Name Christen ist dann wirklich übernommen worden von den Gläubigen selber. Also wir sagen uns ja auch Christen und das erste Mal wird das erwähnt im 1. Petrus 4, Vers 16, dass sich eben die Gläubigen selber auch als Christen bezeichnen. Meine Frage, wie würden wir dich nennen? Einfach, wenn man dich beobachtet. Wenn man schaut, was ist deine Identität? Von was redest du die ganze Zeit? Wo brennt deine Leidenschaft komplett durch? Von was erzählst du? Kannst du nicht aufhören, schwärmen von irgendetwas? Welchen Namen würden dir deine Nachbarn geben? Einfach, wie sie dich beobachten. Einfach, wie sie dich treffen in der Tiefgarage und von dem, was du sagst. Was würden die Arbeitskollegen sagen? Was ist es, was du am Montagmorgen in der 9. Pause allen unbedingt erzählen musst? Was würden sie sagen? Was würden sie im Sportclub sagen, im Ausgang? Mit was identifizierst du dich? Was begeistert dich? Für was investierst du dich? Von was sind all deine Posts, die du machst? Was steht da drauf? Würden sie kommen und sagen, das ist der Gamer. Sorry, er redet nur über das neueste Game, nur über das, was er jetzt, den Level, den er hat oder was auch immer. Oder vielleicht würde ich sagen, der Fußballer. Für St. Gallen natürlich jetzt eine besondere Ehre, oder? Der Fußballer genannt werden. Jetzt sind wir dann alle Eishockey-Spieler nach heute Abend. Vielleicht würde ich sagen, der Banker. Redet nur über die Kohle, nur über Anlagen, nur über Aktien. Der Familienmensch. Kind, Enkelkind, geht weiter, oder? Das hört nie auf. Oder der Autofreak. Immer über Auto. Oder würde ich sagen, nein, das ist doch die Thermomixlerin, oder? Nur immer Thermomix. Ja? Nur immer. Neueste Mini, alles zusammen. Wird total ignoriert, dass er einen Saumeis macht. Aber heilige Maschinen, oder? Geht nur noch um die Maschinen. Oder ich würde sagen, nein, das ist das Reisefüdli. Sorry. Nur am Reisen. Nur in den Ferien. Was auch immer. Oder würde ich sagen, das ist der Christ. Wenn sie sagen, ja, wer meinst du denn, wer ist denn das? Ja, weißt du, das ist der Christ. Das ist der, der immer über Jesus erzählt. Das ist der, der bei jeder Gelegenheit fragt, soll ich für dich beten? Das ist der, der mir schon zweimal die Hand aufgelegt hat. Das ist der, der am Sonntagmorgen in die Kirche geht. Und wenn er am Montag kommt, geht arbeiten, erzählt er nur von seiner Church. Würdest du das sagen? Welchen Namen würde es dir geben? Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, die mit Glauben nichts am Hut haben. Aufgrund von dem, was du sagst, von deiner Leidenschaft, die du lebst, die du auslebst, wie würde es dir sagen? Der Name, der deine Überzeugungen repräsentiert. Der Name, der deine Identität widerspiegelt. Und jetzt frage ich dich nicht, welchen Namen würdest du dir geben? Wir würden alle sagen, ja, ich bin Christ. Ist ja meistens, und das habe ich auch gemerkt, ist ja so etwas, was du nur als Zusatz musst, als Erklärung mitgeben, oder? Weißt du, ich bin halt Christ. Ist immer doof, wenn du das musst sagen. Das müsst ihr jetzt eigentlich merken, oder? Eigentlich müssen die wissen, das ist der Christ. Welcher Name passt zu dir am besten? Der Name, der dein Leben generiert. Der Name, der deine Überzeugungen proklamiert. Was ist der Name? Das ist ein grosser Unterschied, ob wir uns selber Christ nennen oder ob uns andere Menschen Christ nennen. Und das fasziniert mich an dieser Gemeinde in Antiochia, dass die Menschen Christen genannt worden sind. Die sind genau gleich politisch involviert gewesen, die sind genau gleich in der Gesellschaft eingebunden gewesen, mit allem zusammen, die sind allen Einflüssen und allem zusammen genau gleich ausgesetzt gewesen, aber denen hat man Christen gesagt. Weil der Jesus Christus einfach etwas Spezielles war. Die Gemeinde Antiochia ist ja übrigens nicht entstanden, weil da ein paar Leute gesagt haben, jetzt gehen wir auf Antiochia und wir haben eine ganz coole Missionsstrategie und wir machen jetzt bald zwei, drei Veranstaltungen und werden wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Die Gemeinde in Antiochia ist entstanden, weil Menschen müssen flüchten wegen ihrem Glauben. Und anstelle, dass sie in Antiochia untertaucht sind, haben sie überall von dem Jesus erzählt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Wegen diesen Christen, die von dem Jesus Christus redet. Und da war so viel los mit der Zeit, oder? Und dann haben sie gesagt, hey, wir brauchen Hilfe. Und dann ist der Barnabas gekommen. Und irgendwann hat der Barnabas gesagt, schickt den Paulus, er soll auch da hinkommen. Da geht die Post ab in dem Antiochia. Die Christen, die haben so viel Vollgas, was sie geben, oder? Und der Barnabas und Paulus sind ein Jahr lang da gewesen. In der Bibel steht, von dem, wo unser Herz voll ist, von dem redet das Maul. Lukas 6, 45. Also die Christen in Antiochia mussten nicht krampfhaft überlegen, wann sage ich das nächste Mal etwas von Jesus. Wann kommt endlich mal eine gute Gelegenheit, dass ich auf dem Markt einmal die Marktfrau kann ansprechen und kann sagen, du weißt übrigens, ich glaube an den Jesus. Solche Sachen mussten sie sich gar nicht überlegen, wie sie das gelebt haben, wie sie von dem geredet haben. Sie waren mit Leib und Seele Christen. Ihr Herz war gefüllt mit ihrem Glauben. Ihr Herz war gefüllt mit der Beziehung zu Jesus. Und vielleicht ist die tiefe Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, was ist denn unserem Herz gefüllt? Mit was ist unser Herz gefüllt? Ist unser Herz wirklich gefüllt mit unserem Glauben an den Messias, den Jesus Christus? Ist unser Herz wirklich gefüllt mit dem, dass wir eine tiefe Überzeugung haben, dass es das Beste ist, was man überhaupt im Leben haben kann, ist der Jesus Christus? Die Erlösung, das ewige Leben. Ist unser Herz gefüllt mit dieser Zuversicht und dem Glauben, dass wir dürfen für andere Menschen beten und sie werden heil werden? Ist das tief in unserem Herz inne? So, dass wir gar nicht anders können, wieder einfach von dem reden. Apostelgeschichte 11, Vers 20 und 21 steht: Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Verstehen? Die haben einfach angefangen zu reden, egal woher sie gekommen sind. Wenn die Christen geworden sind, haben die vom Evangelium geredet. Und dann steht der entscheidende Satz: Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und ich glaube, das ist noch das Entscheidende, oder? Dass am Schluss die Hand von Gott mit ihnen war. In dieser Offenheit und in dieser Freiheit, wie die vom Glauben geredet haben. In dieser Überzeugung, wie sie zu ihrer neuen Identität gestanden sind, dass sie jetzt Kind von Gott sind. Dass sie Nachfolger sind von dem Jesus. Da ist die Hand von Gott mit ihnen gewesen. Und wenn wir uns fragen, warum ist so eine Bewegung entstanden, dann nicht nur einfach, weil sie Fan sind von Jesus, sondern weil auch die Hand von Gott mit ihnen war. Nicht, weil sie besonders begabt sind. Nicht, weil sie krasse Strategien hatten. Jahrzehntelange Erfahrung, wie man am besten das Evangelium jemandem erzählt, oder? Ich weiss auch nicht, wer da ihnen auch schon denkt, es wäre gut, wir würden mal einen Kurs anbieten. Wie kann ich das Evangelium weitergeben? Und die Bibel sagt, sag doch einfach, was du glaubst. Erzähl doch einfach von dem, was in deinem Herz innen ist. Bet doch einfach für andere Menschen. Verstehen, die Christen haben etwas Mutiges gemacht, haben ihre Komfortzone verloren. Die haben ihre Grenzen überschritten, die sie hatten, auch traditionelle Grenzen. Haben mit Menschen geredet, haben für Menschen gebetet. Und dann aber währenddem, dass sie eben losgezogen sind, währenddem, dass sie von ihrem Glauben erzählt haben, währenddem, dass sie für andere Menschen betet haben, steht in der Bibel, und die Hand vom Herr ist mit ihnen gewesen. Und die Hand vom Herr, das steht für übernatürliche Kraft von Gott, das steht für Gegenwart von Gott, das steht für die Fülle von Gott, das ist mit ihnen gewesen. Und das ist auch das, was wir uns wünschen. Wir wünschen eine Church dürfen sein, wo die Gegenwart von Gott da ist, wo die Kraft von Gott da ist, wo die Fülle von Gott da ist. Und du wünschst dir das vermutlich auch für dein Leben. Ich wünsche mir das. Ein Leben, wo Kraft da ist, die Gegenwart von Gott und die Fülle von Gott. Ich glaube nicht, dass wir das werden erleben, daheim auf dem Sofa. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir erleben es dort. Und da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel, wo wir sagen, okay, wir gehen. Ich überwinde alle Grenzen, die ich habe. Und vielleicht ist die stärkste und krasseste Grenze, die du überwinden musst, Menschenfurcht. und sagst, und jetzt erzähle ich einfach einmal. Ich weiss auch nicht, am Dienstag haben wir so einen begeisternden Visionsabend gehabt. Wie vielen Menschen im Geschäft hast du von dem erzählt? Hast du dem Nachbarn gesagt, hey, wir haben so einen coolen Abend gehabt, wir sind als Church miteinander unterwegs und wir haben geschaut, was ist wichtig. Und wir haben uns Mühe gegeben, verschiedene Generationen miteinander dürfen Kirche bauen. Hast du das jemandem erzählt? Oder ist jetzt einfach Eishockey dran, oder? Das gibt mir schon noch zu denken. Und weißt du, warum es mir zu denken gibt? Weil es mir gleich geht. Wieso gehen wir nicht einfach raus und erzählen dem? Wieso nicht? Wir werden die Hand von Gott nicht erleben, daheim auf dem Sofa. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wieso können wir so locker über Sport reden, über Finanzen reden? Wieso werden wir missionarisch, wenn es um einen Thermomix geht? Wieso? Weil ich bin ein Fan von Tüchli. Die, die mich gut kennen, die wissen, sie können alle schon mal zu Tüchli bekehren. So spezielle Abtrocknungstüchli und so, wunderbar. Monkey Clean zum Beispiel. Wieso ist das so easy, mit irgendjemandem über so ein Tüchli reden, das streifenfrei Spiegel macht? Und dann müssen wir gar nicht sogar demonstrieren. Und wieso fällt es mir so schwer, über den Jesus zu reden? Und wieso kann ich nicht sagen, hey, weißt du, der Jesus ist alles, was du brauchst. Und er ist unser Heiland. Und da ist die ganze Kraft, die du brauchst. Und ich demonstriere dir das jetzt. Und jetzt bete ich für dich. Wieso ist es einfacher, mit so einem Monkey Clean über einen Spiegel zu fräsen, wieder jemandem die Hand auflegen und sagen, und ich demonstriere dir jetzt das. Mit dem Jesus. Und ich will dir Mut machen. Steh zu deiner Beziehung zu Jesus. Mehr als zu allem anderen in deinem Leben. Vielleicht musst du am Morgen mal ins Büro kommen und sagen, hey, was für ein Tag. Sagst du, ja, und du glaubst nicht, was ich heute Morgen in der Bibel gelesen habe. Hat mir gerade Mut gemacht. Beim Kaffee, beim ersten Kaffee mit deinen Arbeitskollegen. Erzähl von deiner Church. Ich sage immer, das ist so der easy Einstieg, oder? Aber erzähl vom Gottesdienst. Erzähl von deiner Small Group. Erzähl von GVCM. Erzähl vom Worship. Man sagt, hey, wir haben so eine coole Band, machen so coole Worship. Es kommt dann schon, die anderen werden schon fragen, was du genau meinst. Aber ich glaube, die Menschen sollen denken, dass Jesus Nummer 1 in deinem Leben ist. Sie sollen das denken. Und zwar aufgrund von dem, wie du lebst, was du erzählst und was du machst. Bett für Heilig. Bett speziell für Zeichen und Wunder, auch bei Menschen, die nicht gläubig sind, in deinem Bekanntenkreis. Antioch ist keine perfekte Stadt. Die Christen sind alles andere als perfekt gewesen. Aber sie hatten etwas Entscheidendes gehabt. Mut. Das, was in ihrem Herz war, gegen raus zu transportieren. Grenzen überwinden. Und die Hand von Gott war mit ihnen. Und vielleicht ist so ein ganz einfaches Gebet, wo du für dich sprechen und sagst, hey, ich will nicht einfach nur über meinen Glauben nachdenken. Ich will auch lernen, über meinen Glauben reden. Ich will dann leben, mein Glauben. Ich will nicht einfach ein Zuschauer sein im Reich von Gott, sondern ich will verfügbar sein für das Reich von Gott. Ich will Gottes Hand sein, ich will Gottes Stimme sein. Ich will nicht einfach nur von Erweckung träumen, sondern ich will ein Teil von dieser Erweckung sein. Und ich bin überzeugt, die Hand von Gott wird mit dir sein. Komm, wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir für das Evangelium, das du in unsere Hände gelegt hast. Danke, Jesus, dass wir dich dürfen kennen als unseren Erlöser, als der Herr von unserem Leben. Danke, bist du der, der uns ein neues Leben gegeben hat. Danke, Heiliger Geist, dass du uns in lebst. Und wir haben so vieles, wo wir einfach sagen können, hey, wie cool ist es mit dir, Jesus, unterwegs zu sein. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, dann entdecken wir all die Schätze, die du in unser Herz hier gelegt hast. Und ich bete dafür, dass wir Menschen sind, die diesen Schätzen auch eine Stimme geben. Lass uns mutig sein, lass uns für andere Menschen beten, lass uns über Komfortzonen rauslaufen, lass uns Grenzen überwinden. Ich bete dafür, dass Menschenfurcht nicht das Anrecht hat. In deinem Namen, Jesus, sprechen wir das aus. Menschenfurcht hat nicht das Anrecht, uns abzuhalten, von dir Zeugen zu sein. Sondern es ist tief in unserem Herzen, es ist unsere Berufung, es ist unsere Bestimmung, das Evangelium weiterzugeben. Und ich bete dafür, dass Zeichen und Wunder das begleitet, so wie das in der Bibel steht. Die Gläubenden werden bestätigt durch Zeichen und Wunder. Dass wir mutig dürfen für andere Menschen beten, dass wir mutig füreinander dürfen beten. Dass wir selber dürfen Wunder erleben, die uns ermutigen, wo wir von diesen Wundern erzählen und für andere Menschen auch beten. Ich danke dir, dass das Evangelium eine Kraft ist, Jesus. Und lass uns in dieser Kraft hineinleben. Lass uns in dieser Kraft hineindienen, Jesus. Schenk du einen Aufbruch bei uns als Church, dass wir ein Hotspot dürfen sein für dein Evangelium, Jesus. Danke viel, viel mal. Amen.